Hallo und herzlich willkommen zurück bei Zum Glück im Kopf. Ich bin Maxine Holzkemper, Coach und Wirtschaftspsychologin, und in diesem Podcast teile ich so einen Blick hinter die Kulissen. Ich spreche über psychologische Themen für unseren Alltag, für unsere Beziehungen, für unsere Karrieren. Und heute nehmen wir uns ein Thema vor, auf das ich mich schon lange freue, weil ich mir immer dachte, ich habe ein Buch gelesen und ich dachte mir immer, dazu musst du auf jeden Fall die Insights in dem Podcast teilen, weil das sehr aufschlussreich ist und Beziehungen bereichert. Dieses Thema wird im Alltag, finde ich, sehr oft unterschätzt und es kommt aber in super vielen Coachings vor, gerade auch wenn ich Paarberatungen gebe zum Beispiel. Und das ist das Thema Intimität. Und damit ist überhaupt nicht nur körperliche Nähe gemeint, sondern Intimität entscheidet darüber, wie tief wir uns anderen Menschen öffnen, wie nah wir uns fühlen und wie sehr Beziehungen unser Leben bereichern. Und sich sehr nah zu fühlen und uns tief anderen Menschen gegenüber zu öffnen, das kann dann natürlich auch in Sexualität und in körperlicher Intimität enden. Also dass körperliche Intimität sozusagen auch ein Zeichen ist davon, dass emotionale Intimität gerade einfach körperlich ausgelebt wird. Aber auch körperliche Nähe kann man ja haben, ohne wirklich intim zu werden. Ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben oder aus deiner Beziehung. Es kann auch phasenweise sich abwechseln, ne? Wie intim man wirklich miteinander ist. Und deshalb finde ich, Intimität ist ein sehr, sehr spannendes Phänomen. Ein sehr spannendes Phänomen, einfach fachlich für mich als Nerd, aber ich finde auch spannend und eigentlich sehr viel entscheidend für uns in unseren Beziehungen, egal ob das unsere romantischen Beziehungen sind, ob das Arbeitsbeziehungen sind, ob das die Beziehung zu unserer Familie ist. Deshalb geht es da heute in der Podcast-Folge drum. Und es gibt ein bestimmtes Modell, das ich dir heute vorstellen möchte, und das stammt von Matthew Kelly. Kelly ist Autor, Redner und, Achtung, Unternehmensberater. Hätte man vielleicht bei Intimität an der Stelle nicht so vermutet. Und der fokussiert sich auf persönliche Entwicklung. Also er ist nicht so ein klassischer Forscher. Normalerweise kennst du das hier aus dem Podcast, dass ich viel Studien zitiere, dass ich sehr nah an der Forschung arbeite, sowohl hier im Podcast als auch in meinem Coaching da draußen in der Wildbahn. Also er ist kein klassischer Forscher diesmal, aber seine Beobachtungen über Intimität sind in Coachings, in der Organisationsentwicklung und in der psychologischen Literatur vielfach aufgegriffen worden, weil sie einfach sehr gut ein sehr komplexes Thema auf eine verständliche Struktur runterbrechen. Und darum geht's heute. Und wie der Titel der Podcast-Folge schon vermuten lässt, geht es heute um 7 Stufen von Intimität. Kelly beschreibt nämlich 7 Ebenen, auf denen sich Beziehungen bewegen können, was Intimität angeht. Also ich gehe jetzt mit dir durch jede Stufe durch und gebe dir auch Beispiele, damit du deine Beziehungen entweder dort einordnen kannst, dass du da ein Fundament hast, auf dessen Grundlage du reflektieren kannst, wie steht's um meine Beziehungen. Möchte ich vielleicht manche Beziehungen intimer haben, als sie gerade sind, aber ich weiß irgendwie nicht, wie ich das angehen soll. Dann könntest du dadurch auf jeden Fall ein Instrument dafür haben. Oder sind manche Beziehungen auch intimer, als ich sie haben will? Und wie kann ich da die Intensität rausnehmen? Und deshalb gehen wir jetzt genau diese 7 Stufen durch. Wenn wir uns auf der ersten Stufe von Intimität bewegen, dann bewegen wir uns im Raum der Klischees. Das sind oberflächliche Floskeln, wie zum Beispiel, hey, wie geht's? Ja, gut, danke, und dir? Na, dass wir uns wirklich sehr an der Oberfläche bewegen. Es könnte so zum Beispiel sein, du siehst deine Nachbarin im Hausflur, ihr tauscht so ein bisschen Nettigkeiten aus, aber ihr kennt euch kaum wirklich und so wirklich nah seid ihr euch da auch nicht gekommen. Das ist so diese eine Stufe drüber von, ansonsten wären wir aneinander vorbeigegangen und es wäre gar nichts passiert. So stelle ich mir diese Stufe Klischees vor. Und ich habe mal ein paar Nachforschungen angestellt, was Klischee eigentlich wirklich bedeutet, von der Wortherleitung. Das finde ich ganz interessant. Einmal kurz ein Fun Fact. Klischee ist nämlich direkt das französische Wort. Also ist jetzt nichts irgendwie griechisches, lateinisches, Klischeum, Calaum, keine Ahnung. Sondern es ist wirklich das französische Wort Klischee. Und den Ursprung hat das Wort im Druckbereich. Es nennt nämlich eine Druckplatte Klischee, die einmal eingestellt wird und immer wieder das Gleiche druckt. Also zum Beispiel, nachdem du das 5000. Flugblättchen damals gedruckt hast, war das 5000. Das war schon nicht mehr interessant, weil es einen Abklatsch bezeichnete. Und Abklatsch ist auch ein Wort aus dem Druckbereich, fand ich ganz spannend irgendwie an der Stelle, weil es ist nichts Neues mehr. So, es ist immer dasselbe, es ist nichts Originelles, man weiß schon, was kommt, weil man hat vorher schon 400 Blätter gedruckt. Das ist das Wort Klischee. Das Klischee ist diese Druckplatte. Also Klischee meint jetzt nicht so ein Vorurteil, sondern im Wortsinn wirklich nichts Originelles. Das ist Intimitätsstufe Nummer 1. Dann gibt es Intimitätsstufe Nummer 2 und da tauscht man Informationen aus. Na, da geht es um Fakten. Heute regnet es oder später soll es noch regnen oder die Präsentation ist morgen früh um 10. Zum Beispiel bewegt man sich oft mit Kollegen im Büro auf dieser Ebene, ne, denen man nicht so nah ist, ne, also dass man einfach so ja kurz Fakten austauscht. Vielleicht hat man auch nicht so viel beruflich miteinander zu tun. Vielleicht arbeitet man einfach grob sachlich zusammen, ohne viel Persönliches zu teilen. Das ist die Stufe Nummer 2. Stufe Nummer 3, da wird es schon so ein bisschen spannender in meiner Meinung. Da geht es nämlich um Meinungen. Man legt quasi offen, wie man denkt und setzt sich damit auch Kritik aus. Ne? Also ab da wird es ein bisschen riskanter auch, in den sozialen Kontakt zu gehen. Zum Beispiel, dass man sagt, also ich finde, Homeoffice macht mich produktiver. Und wenn der andere anders denkt, dann wird es jetzt schon persönlich, weil da entsteht jetzt Reibungsfläche. Also das ist Intimitätsstufe Nummer 3. Vielleicht merkst du jetzt auch schon, ne, während wir die verschiedenen Stufen durchgehen, und wir sind jetzt ja erst bei der dritten, aber ich finde, man merkt schon so eine bestimmte Richtung, in die es geht, dass Intimität einfach damit einhergeht, wie viel man von sich teilt, also wie persönlich man wird. Auf Stufe Nummer 4 geht es nämlich um Gefühle. Und jetzt betreten wir so das Feld, das die meisten vielleicht eher mit Intimität assoziieren würden. Denn Gefühle zu teilen ist ja schon eher persönlich. Das ist ja schon sehr persönlich. Ne? Also das zu teilen, das erfordert auch Mut an der einen oder anderen Stelle. Wenn man zum Beispiel sagt, du, ich war richtig enttäuscht letztens, dass du meinen Geburtstag vergessen hast. Da fängt Nähe an, weil wir uns verletzlich zeigen. Da könnte ja jetzt auch die Reaktion kommen, ja komm, ne, stell dich so an, ich hatte halt viel auf der Arbeit zu tun, wir können noch nachfeiern. Ne? Oder da kann man auf einmal abgelehnt werden dafür, dass man so fühlt, wie man eben fühlt. Oder da kann auch richtig Nähe entstehen, wenn wir jetzt im Positiven denken. Ne, wenn jemand sagt, boah, ich war richtig enttäuscht, dass du meinen Geburtstag vergessen hast, so boah, ja, du hast recht, es tut mir auch wirklich leid. So, ne, komm, ich mach's wieder gut. Wollen wir uns da und da treffen? Oder komm, ich lade dich aufs nächste Essen ein, dann gehen wir mal richtig schön essen und unterhalten uns mal einen Abend. Ne? So, da kann dann wirklich Nähe auch entstehen. Da entsteht dann Verbundenheit, dadurch sich gegenseitig zu sehen auch. Und auf Stufe Nummer 5 geht es um Hoffnungen und Träume. Also um das, was dir langfristig wichtig ist. Um so Sachen wie zum Beispiel, ich würde gerne mal im Ausland leben. Oder mein Traum ist es, ein eigenes Café zu eröffnen. In dieser Stufe entsteht so das Gefühl, wir bauen gerade entweder eine gemeinsame Zukunft auf oder wir bauen gerade ein tieferes Verständnis füreinander auf. Was bewegt die Person langfristig? Wo will die hin? Weil mit so einem Traum oder einer Hoffnung, die man teilt, geht ja nicht nur dieses Ziel einher. So, ja, übrigens will ich bald mal einen Kaffee haben, dass wir da auf der Faktenebene uns bewegen, sondern damit gehen ja auch ganz viele Gefühle und Meinungen und Haltungen einher. Also damit die Träume zu teilen, zeigt man ja auch einen ganz großen Teil der eigenen Persönlichkeit. Also da geht's auf der 5. Stufe von Intimität um Hoffnungen und Träume. Auf der 6. Stufe geht es um Ängste und jetzt wird's noch sensibler, weil Ängste zu teilen heißt ganz deutlich Vertrauen zu schenken. Zum Beispiel, ich habe Angst, nicht gut genug zu sein oder ich fürchte mich davor, allein alt zu werden. Und hier zeigt sich nämlich, ob eine Beziehung das tragen kann oder ob wir mit unseren Sorgen alleine bleiben. Das heißt ja nicht unbedingt, dass die andere Person diese Sorgen teilen muss, aber das heißt, ne, also da stellten wir wirklich so unter Beweis, so hey, ich sehe dich und ich kann dich mit deiner Angst aushalten. Ich finde das nicht unangenehm, sondern ich bin hier für dich. Lass uns drüber reden. Wie sieht das denn aus? Was stellst du dir denn vor, wie das ist, alleine alt zu werden? Oder was bedeutet Einsamkeit für dich? Also da sind wir sehr schnell sehr in der Tiefe, wenn wir über unsere Ängste offen sprechen. Ich finde auch ganz oft, das merke ich in Paarberatungen, das merke ich in meinem eigenen Leben, in dem Moment, wo man Ängste teilt, erfordert das ja dieses, ich überwinde mich jetzt, weil Ängste hat man nicht in der Situation, zumindest ganz selten. Zum ersten Mal kommt die Angst auf und pop, wir sprudeln damit raus und so, sondern wir tragen die tagelang mit uns rum, vielleicht auch wochenlang, vielleicht auch monatelang, manche Jahre lang, manche Ängste. Und das ist so ein geheimes Ding. So, die Angst haben wir halt, Vielleicht wissen wir noch nicht mal, wovor genau oder wie wir die äußern würden. Aber das ist irgendwie so ein Ding, was wir mit uns selber ausmachen. Und auch in Paarberatungen erlebe ich ganz oft, wenn wir die Ängste dann rausfinden und auch besprechen können, da entsteht wirklich richtig Nähe. Beziehungsweise trennt sich da irgendwie so auch die Spreu vom Weizen. Weil wenn ich meine Ängste teile und ich überwinde mich, zeige Mut und zeige mich mit meiner größten Verletzlichkeit und dann werde ich da richtig enttäuscht, da merke ich, dass man Beziehungen wirklich in Frage stellt oder wirklich anfangen will, an Beziehungen zu arbeiten, weil das eine ganz wichtige Basis für Beziehungen ist, sich wirklich gänzlich so zeigen zu können, wie man ist. Und natürlich trifft das nicht auf jede Beziehung zu, ne? Und da meine ich auch, ich fände es schön, wenn man diese Podcast-Folge nutzen kann, dazu soll sie dienen, bestimmte Beziehungen einzuordnen und aber auch voneinander zu unterscheiden. Also natürlich will ich nicht mit meinen Kollegen über meine Ängste sprechen, über wirklich so aufrichtige, tiefe Ängste, je nachdem, wie der Beziehungsgrad ist. Na, also mit manchen Kollegen ist man ja auch wirklich tief befreundet, aber das bedeutet nicht, je intimer die Beziehung, desto besser, sondern man muss das, ja, wie mit so einem Regler an einem Mischpult, muss man das einstellen und dosieren können, mit welcher Intimität, mit welcher Tiefe, mit welcher Nähe man sich in dieser Beziehung halt wohlfühlt oder wo einem diese Nähe halt auch fehlt. Und die 7. Stufe, jetzt habe ich einen richtigen Spannungsbogen hier aufgebaut, kurz vor der letzten Stufe so lange über die vorletzte zu sprechen, das ist ja wie eine Preisverleihung hier. In der 7. Stufe von Intimität geht es um bedingungslose Liebe. Und das ist die höchste Form von Intimität. Das bedeutet nicht, dass man alles gutheißt, was die Person macht oder denkt oder sagt oder wie die sich verhält, sondern bedingungslose Liebe verstehen wir als so eine Haltung, ich kenne dich mit all deinen Stärken und ich kenne dich aber auch mit all deinen Schwächen und ich wähle dich trotzdem. Jeden Tag, jede Woche, jeden Streit wähle ich dich trotzdem, weil ich deine Schwächen kenne. Und das ist so die höchste Form von Intimität, weil das ist wirklich, ne, man kennt sich mit all seiner Verletzlichkeit, mit all seinen Unzulänglichkeiten und ist da sicher aufgehoben. Und das sind im Grunde die 7 Stufen, um die es geht. Und jetzt würde ich gerne aus der Vogelperspektive auch ein bisschen über Intimität sprechen, weil ich finde, man merkt, wenn man sich so mit diesen 7 Stufen beschäftigt und wie die sich steigern, merkt man, dass es so einen gewissen Handel, dass man so einen gewissen Handel eingeht. Also ich kann keine Nähe bekommen oder keine Tiefe bekommen, keine Intimität in Beziehungen bekommen, wenn ich dafür nicht auch was gebe. Und das, was ich da gebe, ist Verletzlichkeit. Und viele von uns sehnen sich nach Nähe. Aber wenn es ernst wird, wenn es darum geht, sich wirklich zu zeigen, halten wir uns oft zurück. Und das liegt eben genau daran, weil Intimität immer auch bedeutet, verletzlich zu sein. Vielleicht kennst du Brené Brown, die ist Sozialforscherin aus Texas und ihre Forschung dreht sich genau um Verletzlichkeit. Also viele von euch kennen sie vielleicht aus der Literatur, weil sie ganz viele Bücher auch darüber geschrieben hat, viele Ratgeber. Aber sie ist tatsächlich eine hochkarätige Forscherin. Und ich habe mal ein bisschen Nachforschungen angestellt, wo die sich so aufhält, wo kommt die eigentlich her, was macht die so, was ist ihr Hintergrund. Und sie forscht an der University of Houston, also die hat da den Lehrstuhl inne. Und außerdem ist sie auch Dozentin und Professorin, also Gastprofessorin für Management an der McComb School of Business in Texas. Und ihre Forschung, die konzentriert sich seit vielen Jahren auf Themen wie Scham, Verletzlichkeit, also Scham und Verletzlichkeit gehen ja auch Hand in Hand. Also ne, wenn ich mich verletzlich gezeigt habe und das ist mal richtig in die Hose gegangen, weil da hat jemand nicht mit Empathie reagiert, sondern hat mich abgelehnt, dann reagiere ich wiederum mit Scham. Ne? Also dieses ganze Thema rund um Verbindung, was passiert da zwischen Menschen, was erzeugt Nähe. Um Empathie kümmert sie sich auch in ihrer Forschung, um Authentizität und um Mut. Richtig bekannt wurde sie durch ihren TED-Talk zu dem Thema. Ich glaube, der war im Jahr 2010, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das Paradoxe ist an Intimität, die fühlt sich sicher an, wenn sie gelingt, aber riskant, wenn wir sie gerade zulassen. Also ich sehe das wie so 2 Phasen. Die erste Phase ist, ich überwinde mich und ich zeige Verletzlichkeit. Und jetzt ist mein Wort aus meinem Mund raus und die Botschaft ist raus und ich sehe mein Gegenüber und das hat aber noch nicht reagiert. Und in diesem Moment, in dieser Sequenz sozusagen von Verbindung ist Intimität ja erstmal total riskant, weil ich weiß nicht, was passiert jetzt. Werde ich abgelehnt? Wie denkt die andere Person darüber? Hat die vielleicht eine total andere Meinung? Wenn man versucht, zum Beispiel mit Kollegen eine Beziehung aufzubauen, dann ist ja sogar Meinungen zu teilen sehr riskant, weil wir haben so ein oberflächliches Verhältnis. Wenn ich jetzt eine ganz grundlegend andere Meinung habe als die andere Person, dann ist das ja schon in manchen Beziehungen oder in manchen Kontakten Grund genug für irgendwen, entweder für dich selbst auch oder für die andere Person, diese Beziehung nicht weiter zu vertiefen. Psychologisch sprechen wir hier von einem sozialen Risiko, weil unser Gehirn stuft Zurückweisung ähnlich bedrohlich ein wie physischen Schmerz. Und diese Forschung zeigt, dass so Hirnareale wie der Anterior Cingulate Cortex bei sozialer Ablehnung genauso aktiviert wird wie bei körperlicher Verletzung. Also ist eine soziale Ablehnung wie zum Beispiel, ach komm, stell dich nicht so an mit deiner Angst, hier alleine alt werden, was stellst du dich überhaupt so an? Das nimmt unser Gehirn wahrscheinlich ähnlich auf wie eine Backpfeife. Wenn man sich das mal so vorstellt und auf unseren Alltag überträgt, ist das ja überhaupt kein Wunder, dass wir uns davor fürchten, uns verletzlich zu zeigen. Es ist eben dieser Trade-off, also dieser Handel. Ne? Nähe gibt es nur dann, wenn wir riskieren, abgelehnt oder verletzt zu werden. Und wenn wir jetzt in diese zweite Sequenz springen, ne? Also ich habe mich geäußert, ich habe mich mit meiner Verletzlichkeit gezeigt und jetzt springen wir in die Reaktion von meinem Gegenüber. Und da geht, also ne, ich habe in meinem Kopf da so einen Spielstopp eingelegt und jetzt machen wir den Spielstopp, ne, dass der weiterfließt. Und wir gehen in die Reaktion des Gegenübers und mein Gegenüber reagiert mit Wohlwollen, mit Verständnis, mit Empathie, dann ist Verletzlichkeit und Intimität total sicher. Dann fühle ich mich auf einmal sehr sicher, ich fühle mich sicher mit dem, wie ich bin, ich fühle mich sicher mit dem, wie diese Person zu mir steht. Ne, in dem Moment, also in dieser zweiten Sequenz, wenn Intimität funktioniert, ist es wunderbar, aber eben auch riskant, weil wir nicht wissen, wie die andere Person zu uns steht. Das kann ja auch sein, dass du in einer generell emotional sehr intimen Beziehung bist und ganz oft funktioniert es super, sich verletzlich zu zeigen, aber du hast vielleicht eine neue Angst entdeckt, die du hast. Oder hast eine neue Marotte von dir entdeckt. Oder dein Partner kritisiert dich für Ticks, die du ausgebildet hast oder Gewohnheiten, die du ausgebildet hast. Dann entsteht ja wieder neuer Breeding Ground für Intimität und für, hey, vielleicht werde ich jetzt hier deshalb abgelehnt und nee, ich zeige mich trotzdem und ich werde trotzdem geliebt und ich, ne, die Person bleibt bei mir, die Liebe ist beständig, die Liebe ist bedingungslos. So gibt es immer wieder neue Anlässe für Intimität, gibt es immer wieder neue Momente mit dieser Verletzlichkeit, sich zu zeigen. Und das ist eben, wenn wir jetzt nochmal auf die Hirnforschung zurückkommen, ne, also wer Nähe meidet, weil es einfach ein zu großes Risiko ist, sich verletzlich zu zeigen oder sich mal wirklich intim zu zeigen. Es gibt auch Partnerschaften, da ist man schon Jahre zusammen, aber dieses letzte Level an Intimität, sich wirklich zu zeigen mit seinen Schwächen, das hat man vielleicht noch nicht erreicht. Es gibt mit Sicherheit auch, wenn wir in die Paarberatung gucken, gibt es mit Sicherheit auch Paare, die sind seit 20, 30, 40 Jahren zusammen, bewegen sich vielleicht so auf die 70 zu. Und wenn man da Mäuschen spielen würde, wäre diese Beziehung immer noch nicht intim. Also es bedeutet ja nicht, dass Beziehungen, nur weil sie lange anhalten, auch gleichzeitig intimer werden. Man kann ja jahrzehntelang auch mit seinem romantischen Partner, mit seinem Lebenspartner eine verhältnismäßig oberflächliche Beziehung führen. Das wäre dann wahrscheinlich der Fall aus Angst vor dieser Zurückweisung. Aber wer Nähe meidet, der vermeidet nicht nur den Schmerz von Verletzlichkeit, sondern der vermeidet auch Wachstum. Und genau da entscheidet sich, ob eine Beziehung oberflächlich bleibt oder halt echte Tiefe erreicht. Das meine ich mit Wachstum. Ich meine jetzt mit Wachstum nicht dieses Selbstoptimierungsgame, sondern ich meine mit dem Wachstum meine ich Tiefe, meine ich wirkliche Verbundenheit. Auch in sozial total erfüllenden Beziehungen, in persönlich sehr erfüllenden Beziehungen, wo ich mich verletzlich zeige und wo ich akzeptiert bin und wo ich diese Sicherheit fühle, da kann ich mich ja auch charakterlich viel mehr entfalten. Ne? Wenn wir jetzt an eine oberflächliche Mutter-Kind-Beziehung denken, ist das ein ganz anderes Fundament, ein viel schlechteres Fundament als eine intime Mutter-Kind-Beziehung, wo das Kind sich zeigen kann mit seinen Ängsten, mit seinen Schwächen und es ist trotzdem geliebt. Da entwickelt sich ein Kind ja zum Beispiel auch ganz anders, wenn wir jetzt mal wegdenken von romantischen Beziehungen und zum Beispiel auf familiäre Beziehungen schauen. Was ist denn die wissenschaftliche Perspektive darauf? Studien belegen, dass tiefe Bindungen entscheidend sind für unsere Gesundheit. Und da sind wir auch wieder im August-Special angekommen. Da schlägt sich wieder der Haken oder da schließt sich der Kreis, wie du es sagen möchtest, dass unsere seelische Gesundheit, unsere soziale Nähe, unsere Intimität in unseren Beziehungen über unsere körperliche Gesundheit entscheidet. Die Harvard Study of Adult Development, die läuft seit 1938 und die zeigt, dass Menschen mit engen, vertrauensvollen Beziehungen glücklicher sind, körperlich gesünder sind und dass die länger leben. Das bedeutet also, Intimität ist nicht ganz nett, wenn sie da ist, sondern es ist ein echter Gesundheitsfaktor, der dein Leben nachhaltig bereichert. An der Stelle sprechen wir mal über ein Coaching-Tool zum Thema Intimität. Und das ist der Intimitätsradar. Und anstatt jetzt mal was aufzuschreiben und zu journalen oder so und einfach so zu reflektieren für dich, probier mal dieses interaktive Tool aus. Stell dir mal eine Uhr vor, nicht mit 12 Segmenten, sondern mit 7. Und jede Zahl, also jedes Segment, jede Uhrzeit sozusagen von diesen 7 Zahlen steht für eine Stufe von Intimität. Und jetzt nimm dir mal eine bestimmte Beziehung vor, die dir wichtig ist und setzt einen Punkt auf der Uhr, wo ihr gerade steht in Intimität. Ich fasse die nochmal zusammen. Das sind Klischees, Fakten, Meinungen, Gefühle, Hoffnungen und Träume, Ängste und bedingungslose Liebe. Und jetzt frag dich mal, was wäre ein nächster realistischer Schritt, um eine Stufe tiefer zu gehen? Zum Beispiel, du redest mit deinem Bruder nur über Fakten, zum Beispiel, wie war die Arbeit? Ja gut, bei dir? Ja, geht, Chef nervt. Dann könnte ein nächster Schritt sein, deine Meinung zu teilen und zu sagen, ich glaube, du könntest mit deinem Chef offener reden. Und so merkst du schnell, ob du Beziehungen stagnieren lässt, vielleicht auch unterbewusst irgendwie. Ist das eine Gewohnheit, immer die Menschen auf so ein bisschen Abstand zu halten? Vielleicht hast du selbst die Gewohnheit, aber vielleicht merkst du auch, dass dein Gegenüber dich so ein bisschen auf Abstand hält und nicht intim wird. Also nicht in diesen Intimitätsstufen tiefer wird. So merkst du schnell, ob du Beziehungen stagnieren lässt oder ob du bereit bist, bewusst Nähe aufzubauen. Oder ob dein Gegenüber bereit ist, bewusst Nähe aufzubauen. Und die 7 Stufen von Intimität können dir helfen, deine Beziehungen klarer einzuordnen. Also das war jetzt so mein Ziel mit dieser Podcast-Folge, weshalb ich die auch schon ganz lange aufnehmen wollte. Deshalb bin ich froh, dass die jetzt hier online ist. Und Intimität ist nicht nur Romantik, sondern wirklich tägliche Beziehungspflege. Also du kannst dir vorstellen, in jedem Gespräch hast du die Möglichkeit, mehr Tiefe herzustellen, kannst aber auch natürlich selber entscheiden, wie weit du an der Oberfläche bleiben möchtest. Ein nächstes Fazit kann sein, ne, tiefe Nähe erfordert Mut zur Verletzlichkeit. Und genau das macht sie so wertvoll. Übrigens an der Stelle vielleicht so eine kleine Erinnerung oder ein kleiner Exkurs zum Thema emotionaler Reife. In allen möglichen Themen oder auch in Trends im mentalen Gesundheitsbereich oder in so Poppsychologie, die dir auf sozialen Medien begegnet oder so als Stammtischpsychologie, alles, was dir da begegnet, ist immer nur ein Spiegel, ist immer nur eine Oberfläche, so eine spiegelnde Oberfläche, in die du reingucken kannst, um dann anhand dieser Oberfläche zu reflektieren. Wie stehe ich da? Wie sehen meine Beziehungen aus? Wie steht's um meine Resilienz? Wie steht's um meine Grenzen? Wie steht's um mein dies und jenes Thema? Das bedeutet nicht, dass da so ein Appell drüber liegt, zumindest bei dem Content, den ich kreiere. Jemals. Also egal, wo du Content von mir siehst, ob das auf Instagram ist, ob das hier im Podcast ist, das bedeutet nie diesen Appell von wegen je mehr, desto besser. Oder wenn deine Beziehungen nicht intim sind, sind sie schlechter. Sondern es bedeutet immer nur, guck mal, diese Skala gibt es oder diesen Bereich gibt es, dieses Potenzial gibt es oder so steht es einfach um dieses psychologische Phänomen hinter deinen Beziehungen. Und dann gehört es, und jetzt schließe ich den Kreis zu emotionaler Reife, gehört es eben zu emotionaler Reife, bewusst zu entscheiden, wie du dich auf dieser Skala einordnen möchtest. Also, ne, ich sage jetzt mal, ein emotional eher unreifer Ansatz wäre, Maxine hat im Podcast gesagt, Intimität in Beziehungen läuft in 7 Stufen ab. Ich will immer die größte haben und jetzt rede ich morgen mit meinem Kollegen, der seit gestern eingestellt wurde, über meine Ängste. Da merkt man schon, das wäre irritierend, das wär nicht sinnvoll, das wäre emotional auch nicht reif, so je intimer, desto besser, sondern das ist eher unreif. Und da geht es darum, emotional reif zu entscheiden, wie möchte ich das dosieren? Wo macht es Sinn? Wo fühlt es sich sicher an? Wo möchte ich Intimität herstellen? Wo möchte ich Intimität rausnehmen? Und dann mit sich selber ins Gericht zu gehen, zu sagen, ja, ich bin völlig fein mit dem Level an Intimität in dieser Beziehung. Ich möchte gerne diese Beziehung intimer gestalten. Ich will mich mal damit auseinandersetzen, warum fällt es mir denn schwer, mich mit meinen Ängsten zu zeigen. So geht's ja super vielen Menschen, dass es einfach, na, wie gesagt, sehr viel Mut erfordert, sich verletzlich zu zeigen. Aber da einfach mit sich selber ins Reflektieren zu gehen, sich selber besser kennenzulernen und seine Beziehungen mit emotionaler Reife, nicht aus Prinzip, so zu gestalten, wie es dir gut geht. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Grenzen. Aber Achtung, nicht Augenrollen, weil es so viel vertreten ist in sozialen Medien und so. Grenzen sind ja auch ein Riesentrend, ne? Man muss Boundaries setzen, Boundaries hier, Boundaries da. Es geht nicht um Grenzen per se, sondern es geht um das Thema, wie Grenzen auch für Nähe sorgen können. Weil ich das oft in Coachings beobachte, dass wenn ich Menschen da sitzen habe, die sich selber ganz lange hinten angestellt haben, die nicht so einen guten Zugang haben zu ihren eigenen Bedürfnissen, da werden natürlich auch wenig Grenzen gesetzt. Und wenn es um diese Transition geht von ich setze gar keine Grenze und jeder trampelt ganz freudig über jede Grenze, die ich auch nur ansatzweise setzen könnte, hin zu hey, das ist eine Grenze, die spüre ich für mich, die will ich durchsetzen, da will ich mehr ins Kontra gehen. Dieser Prozess, der ist ganz oft, geht der mit der Angst einher, dass man dann für Distanz sorgt in Beziehungen. Weil man lehnt ja, ich sage das mal ganz vorsichtig und forme gerade hier vor meinem Podcast-Mikro Gänsefüßchen mit meinen Fingern, der kreiert ja erstmal Ablehnung. Ich möchte nicht, dass du das machst oder ich möchte nicht, dass ich das für dich mache oder so. Das fühlt sich erstmal an wie Ablehnung, aber das sorgt im Grunde für Nähe. Und das habe ich schon so oft selber erlebt. Ich erlebe das mit meinen Coaches regelmäßig und das ist nicht einfach nur so ein Selbstexperiment, was ich an Coaches weitergebe, sondern natürlich ja, belegt die Psychologie das mit ganz vielen Effekten und mit ganz vielen Fakten. Darum soll es nächste Woche gehen, wie du Grenzen setzen kannst und dabei auch so eine innere Klarheit und eine innere Stärke entwickelst und ganz viel Nähe erzeugst. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und wenn du Lust hast, mehr über meine Arbeit zu erfahren, dann findest du Coaching-Angebote und auch mein Journal, das ich geschrieben habe, auf www.vordergrund-coaching.com. Bis nächste Woche, deine Maxine.